Hallo Andreas, danke, dass du für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Mein Name ist bekannt, Andreas Hostetler. Ich darf Regierungsrat sein, jetzt am Anfang der zweiten Legislatur. Ich war sehr lange Unternehmer, habe Elektriker gelernt, dann auch mit der Zeit auch meine eigene Firma gehabt, weil mir war immer sehr wichtig, meine eigenen Ideen, meine eigenen Überlegungen auch können umzusetzen. Ich habe nicht gerne einen Chef, der mir sagt, oder eine Chefin, was ich zu tun habe. Darum auch das Unternehmertum, das ich leben konnte, bis ich als Regierungsrat gewählt wurde. Ich bin seit über 30 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, 27 und 23, die bereits eigenständig und selbstständig sind.
In der Vorbereitung habe ich mich also gefragt, was der Andreas politisiert hat und was ihn denn in Politik getrieben hat.
Es war ganz profan. Ich bin im 92 wegen meiner Frau in den Kanton Zug gekommen, habe dann ein bisschen zu Zug geschafft, habe aber dann mehr zu Zürich, zu Luzern geschafft. Ich habe dann aber einfach gemerkt, mir fehlt der Bezug zum Kanton Zug, wo ich dann auch eine Firma in Zug übernommen habe. Ich habe einfach gemerkt, ich muss mich engagieren. Und dann habe ich mich verschiedene Orte engagiert, sei es Bürgergemeinde, in Bar, aber dann auch Politik. Ich bin dann dort in die Partei eingestiegen und so als Unternehmer und so war klar gewesen, dass es relativ schnell klar war, dass ich zu den Liberalen ging. Und dann ist dann dort dann mit den Jahren eins zum anderen gekommen, über Kantonsrat und Parteipräsident und dann plötzlich die Chance auch dann in die Regierung zu kommen.
Ja, warum Regierungsrat, Andreas?
Also wenn du mir das vor 7, 8 Jahren gesagt hast, los, wir hocken mal hier zusammen, ja. Und ich bin Regierungsrat, dann hätte ich dich schlicht ausgelacht. Das war für mich jenseits von allen Vorstellungen gewesen. Ich hätte das mir auch so im ersten Moment nicht zugetraut, völlig abwägig. Aber dann doch, das ist, wo dann die Chance kam, ist mit dieser Doppelvakanz und ich dann auch im Parlament war, wirklich dann auch die Chancen gesehen habe, die Möglichkeiten gesehen habe, die in diesem Amt innen ist. Wobei, ich muss dir schon ehrlich sagen, also in dem Moment, wo man sich bewirbt, du hast keine Ahnung. Sorry, du hast keine Ahnung, was wirklich auf dich zukommt, was es bedeutet, was das von einem fordert. Vielleicht ist es ja gut, wenn man es nicht weiss.
Vielleicht auch ein bisschen überfordert, manchmal.
Ganz sicher. Also am Anfang, du kommst in eine völlig andere Welt. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin Unternehmer gewesen.
Alles Firma. Schnell, oder?
Dort, ja, und weißt, dort hat jeder Bleistift, jedes Fahrzeug, alles hat mir gehört. Du hast können schnell entscheiden. Du bist mit den Mitarbeitern, mit den Geschäftsführern am Tisch gehockt, hast einen Entscheid gefällt. Am nächsten Tag hast du den können umsetzen. Und da ist natürlich, jetzt, als ich da reingekommen bin, in die Regierung, in die Verwaltung reingekommen, ich bin der Dümmste gewesen. Also jeder Stift, jede Sekretärin, die Fachleute, so, die wissen viel mehr, die wissen auch heute noch viel, viel mehr als ich. Und das ist wirklich so ein bisschen ich bin dann mit dem Slogan antreten, der Regierung, der Macher, der Unternehmer jetzt in die Regierung. Und das muss man natürlich, da braucht es eine Transformation. Also man wird viel mehr zum Taktiker, zum Strateg,
du musst mehr Schachspieler auch.
Ja, ich habe sehr gerne Schach gespielt. Und ich würde es eher so jetzt an meine Funktion viel mehr als Dirigent definieren. Oder vorher bin ich der beste Ausbilder in der Firma gewesen. Ich habe die meiste Prüfung gehabt. Ich bin Prüfungsexperte gewesen. Und da bist du mehr so der Dirigent, ja. Die erste Giga, die können viel besser Giga spielen als ich. Du gibst viel mehr so den Takt an, das Tempo, Dynamik, du führst es. Ja. Und ich muss dir sagen, das ist höchst spannend, wirklich mit oder die Amtsleiter oder die verschiedenen Leute, die ihnen berechnen, das sind alles Fachleute, die machen das zum Teil seit Jahrzehnten und mit so Leuten dürfen zusammenarbeiten. Also ich sage, das ist höchst spannend,
sehr inspirierend, oder?
Ja, sehr inspirierend und es zwingt einem, ja, du musst auch zuhören, oder? Schlussendlich musst du dann gleich miteinander einen Entscheid fällen. Mein Job ist dann immer, so die politische Dimension reinzubringen. Wie komme ich Mehrheiten in der Regierung über, Mehrheiten im Parlament? Auch immer, was denkt das Volk, was braucht das Volk, wo mir einen Auftrag gibt. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe in dem Innen. Und doch schlussendlich trägt man die Verantwortung. Ich bin der Chef, ich trage die Verantwortung. Und hier in der Diskussion mit den Fachleuten gute Lösungen zu finden, sinnvolle Lösungen, umsetzbare Lösungen, ich glaube, das ist wirklich das Faszinierende von meinem Job.
Wenn wir jetzt noch kurz rückblickend auf die erste Legislatur zurückschauen, wie würdest du die für dich verbuchen?
Wie es ist, wenn man in die Stiftung geht, ist man am Anfang einfach mal, man ist Lehrling. Man ist Lehrling, ich muss dir schon sagen, so, die ersten zwei Jahre brauchst du einfach, um dich nur irgendwie ein bisschen zu orientieren, wie funktioniert das, wie läuft das ab, dich auch zu positionieren. Und ich muss so sagen, so nach dem dritten Jahr habe ich das Gefühl, so, jetzt spüre ich meinen Laden, jetzt bin ich im Sattel, jetzt habe ich die Prozesse ein bisschen im Griff. Klar, ich habe noch einige personelle Wechsel auch initiiert, mir die richtigen Leute auch gesucht und eingestellt. Und habe dann jetzt in die zweite Legislatur wirklich können, ganz klar, da haben wir pro Amt geschaut, was wollen wir in welchem Amt in den nächsten vier Jahren erreichen, was es braucht. Also viel gezielter planen und organisieren. Und darum kann ich sagen, so vom Lehrling jetzt so zum Gesell. Okay. Und da gibt es dann auch irgendwann mal noch den Meister und dann kommt dann vielleicht mal noch der
Meisterprüfung vielleicht.
Die kommt dann auch noch weiter. Also jetzt wirklich so, jetzt ist so ein bisschen das Gesellenleben, man hat wirklich erst die Erfahrungen gemacht. Und ich muss schon sagen, du weisst nicht alles. Man entscheidet immer mit dem besten Wissen und Gewissen und du machst einfach Fehler.
Kannst du gut mit Fehlern umgehen?
Mit den eigenen ist manchmal schwierig, mit den Fehlern der anderen ist manchmal einfacher. Okay. Aber die Erwartungen an sich selber sind natürlich schon sehr hoch. Ich finde es auch richtig. Weil ich habe einen Auftrag, ich bin gewählt, ich habe einen Auftrag von der Bevölkerung, das Beste zu machen. Und wenn ich dann irgendetwas vergesse oder falsch eingeschätzt habe oder vielleicht geht da mal etwas unter oder man tut etwas nicht die Priorität geben, was es eigentlich hätte. Man merkt erst hinterher, das ist ganz, ganz
Dynamiken,
wichtig.
Oder?
Wenn man die unterschätzt, dann nervt es mich dann schon. Oder Sachen, wo man eigentlich so wüsste, die und vielleicht nicht gerade anpackt, wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm ist oder noch nicht ganz klar, dann zu lange wartet, dann bin ich dann schon nicht so glücklich mit mir selber. Aber ich tue mich dann immer, ist für mich immer die Frage, wenn ich mich über etwas ärgere, ärgere ich mich in einer Stunde noch, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr und ich muss sagen, ich ärgere mich in einer Stunde schon nicht mehr darüber. Ich muss sagen, wieso soll ich mich jetzt noch ärgern, wenn es in einer Stunde nicht mehr relevant ist. Also, weiter, führen schauen, abhökeln, Krönchen richten, aufstehen, weiterlaufen.
Vielleicht ist noch Korrektur, oder? Manchmal, also, ich habe auch ein bisschen gemerkt, Fehlerkultur, natürlich in deinem Amt sind Fehler natürlich viel grösser, aber aus den Fehlern lernt man und kann vielleicht dann auch bessere Entscheidungen manchmal dann aus einem Fehler auch machen. Natürlich kommt es immer auf die Dimension drauf an, wie gross die Fehler sind. Aber Fehler grundsätzlich sind ja nicht immer nur schlecht.
Wenn man sie als Fehler anschaut, zugibt, es ist ein Fehler gewesen. Ich glaube, das braucht ja auch, kratzt auch meinem Stolz. Und dann braucht es eine saubere Analyse und sagen, warum ist der Fehler passiert? Was habe ich falsch gedacht? Oder auch bei einem Mitarbeiter, warum ist der Fehler passiert? Nicht zum Entschuldigen finden, aber die Ursache. Und dann, aber mit dem ist es auch nicht da, dann muss man sagen, was muss ich denn das nächste Mal anders machen? Und ich kann dir wirklich sagen, so Thema Führung. Ich glaube, ich habe jeden Führungsfehler in meinem Leben schon mehrfach gemacht, bis man dann zum Teil merkt, ich muss es so lösen. Ah, das ist auch nicht richtig, ich muss eine andere Variante machen. Aber schon so, ich muss schon sagen, wie startet das Flugzeug? Im Gegenwind.
Ja.
Und für mich ist auch so Fehler sind zum Teil auch Gegenwind. An dem lernt man und mit dem steigt man auf.
Ja.
Aber es braucht eine aktive Kultur, mit Fehlern umzugehen. Weil sonst passieren sie einfach immer wieder.
Ja. Und dann,
das nervt mich dann ganz brutal und an mir selber am allermeisten.
Was muss ich mir unter der Direktion des Inneren überhaupt vorstellen und auch ZuhörerInnen?
Das ist ein absoluter Delikatessenladen von ganz, ganz verschiedenen. Ja, genau. Viele sagen ein Gemischtwarenladen, aber das passt mir überhaupt nicht. Es ist wirklich ein Delikatessenladen, weil ich glaube, es ist die Direktion, wo am meisten ganz verschieden geartete Ämter zusammengehören. Das eine fangen wir mal an mit dem Amt für Wald und Wild. Also, da geht es um Bäume. Welche Bäume wachsen noch in 20, 30, 40 Jahren? Fisch, Quackermuschel, so eine grosse Geschichte. Invasive Organismen im Wasser, im Wald. Das sind Sachen, die uns dort sehr stark beschäftigt, auch wenn wieder ein Unwetter war. Wie sieht das im Wald aus? Dann gehen wir über zum Amt für Denkmalpflege und Archäologie. Sehr ein politisch heisses Thema, gerade die Denkmalpflege, wo der Staat den Menschen sagt, was sie dürfen machen mit ihrem Gebäude, auch wenn der Staat ein bisschen etwas zahlt. Das ist immer sehr eine grosse Herausforderung, auch wirklich können, unsere Zeitzeuge zu behalten.
Ja.
Aber gleich das auch, dass man das gleich weiterentwickeln kann. Das sind grosse
Moderne führen auch, oder?
Genau, und doch, dass der Spruch von einem Gebäude, ja, von einem Ensemble gleich erhalten bleibt, das sind grosse Konflikte. Archäologisch ist natürlich immer sehr spannend, was graben wir, was finden wir. Dann haben wir mehr ein technisches Amt, das Amt für Grundbuch und Geodaten. Das ist eigentlich eines vom ganz Wichtigen. Wem gehört welcher Quadratmeter in diesem Kanton Zug? Das ist ganz wichtig.
Ja, ich kann mir vorstellen.
Und natürlich auch und dort wirklich die Disziplin Geodaten, wirklich, was steht auf dem Boden, was ist im Boden, das ist wirklich Digitalisierung. Wir reden von digitalen Zwillingen vom Kanton Zug.
Ja.
Von Strategien, das sind heute nicht mehr einfach irgendwelche Vermessen, sondern das sind mehrheitlich Informatiker, die dort die Geodaten aufbereiten, wo gehen Wasserleitungen durch und so weiter. Ganz spannende Sachen. Dann sehr, für die Gesellschaft doch sehr ein relevantes Thema ist das Amt, wo KESB drin ist. Das Amt ist KESS, als Mandatszentrum, wo man natürlich sehr stark konfrontiert sind mit den Themen von der Gesellschaft.
Auch ziemlich nah gerade, oder?
Ja.
An den Menschen.
Ja, das ist wirklich sehr nah an den Menschen. Menschen, die in Not sind, die Probleme haben, sei es mit Angehörigen, mit Kindern, Besuchsrechtsstreitigkeiten, ältere Menschen, wirklich sehr, sehr herausfordernd ist auch für die Mitarbeiter. Sehr herausfordernd ist auch, um genügende Mitarbeiter auch zu finden in diesem Bereich, wo wirklich bereit sind, in schwierigen Situationen Menschen zu unterstützen. Und dann kommt noch das kantonale Sozialamt. Dort sind einerseits wirklich die Einrichtungen drin. Ja. Der ganze Bereich Gesellschaft, wo im Moment sehr viel läuft, also das ganze Kinderbetreuung, das Thema Alter, das Thema Armut, wo wir am Anpacken sind, frühe Förderung, die uns beschäftigt. Und dann, was dort auch im Kantonalsozialamt ist, natürlich der Teil, der im Moment ganz riesig ist, sehr aktuell im Zusammenhang mit Ukraine, aber auch im regulären Asylbereich, ist natürlich die soziale Dienste Asyl, wo wir die ganze Asylthematik und im Kanton Zug ist der Bereich Asyl ist und bleibt beim Kanton. Der Kanton ist zuständig, dort sind wir sehr stark gefordert. Und dann bleibt noch das Direktionssekretariat über, dort ist das Zivilstandswesen, das Einbürgerungswesen ist dort drin. Du spürst und hörst wirklich, das sind Delikatessen, das sind überall wirklich Spezialisten unterwegs.
Ja, und halt auch wirklich abwechslungsreich, oder?
Abwechslungsreich, und was wir wirklich sehen, oder, im Asylbereich, bei der KESB, in der Denkmalpflege, da haben wir sehr viel sehr direkt mit Menschen zu tun. Das sind zum Teil auch 7x24 Stunden Betrieb. Man ist wirklich bei den Menschen, man ist bei der Bevölkerung. Und das gibt so, wie soll ich sagen, also einfach nicht nur den Verwaltungsgeruf, Montag bis Freitag, 9 to 5, sondern man ist wirklich konfrontiert mit dem Leben der Menschen und kann das nicht nur einfach technisch abhandeln, sondern gehört auch dazu, selbstverständlich.
Natürlich, irgendwo muss ein Rahmen, oder?
Genau, aber schlussendlich sind immer wieder Begegnungen von Mensch zu Mensch, so wie wir uns jetzt begegnen, sind doch das immer wieder Menschen, die sich sehen, die sich austauschen, die interagieren miteinander, diskutieren miteinander, und da gibt es natürlich auch Konflikte. Das ist...
Und natürlich auch ein Thema, darum treffen wir uns ja jetzt da, ist sicher auch das Thema Behinderung, wo die Direktion behandelt und auch jetzt weitergeführt hat mit der Totalrevision, die jetzt angenommen worden ist, wo da, habe extrem Freude, dass es vorwärts gegangen ist, aber willst du da noch ein bisschen erzählen, wie du an das Thema angekommen bist, was deine persönlichen Bezüge sind und wie du dann auch, wo du dann das Amt angenommen hast, auch das ist ja schon gelaufen, die Revision, wo denn du eingestiegen bist und was du dann gedacht hast über das Gesetz.
Du hast bereits richtig angetönt. Also die ersten Schritte und die erste Person, die man für das gebraucht hat, hat man bereits im Jahr 2016 eingestellt. Silvan Stricker, der betreut das Geschäft seitdem. Und da muss ich wirklich schon auch meiner Vorgängerin ein grosses Kränzchen winden, der Manuela Weichelt, wo das Thema bereits 2016 angepackt hat, aufgeleistet hat, wo man jetzt nach sieben Jahren jetzt mal das Gesetz jetzt auch haben, einfach muss das Gesetz haben können schaffen, die Verordnung dazu, die jetzt dran ist, die wirklich ein sehr grosser Meilenstein ist. Und ich glaube, genau die lange Dauer zeigt ja auch auf, wie Politik funktioniert, was es braucht. Klar, wir haben da auch ganz bewusst den Weg auch gewählt, dass man nicht einfach zuerst mal das Gesetz machen und nachher schauen, wie es funktioniert, sondern dass man die Begleitgruppe gehabt hat, dass man das schon wirklich praktisch eins zu eins schon mal geschaut hat, wie tut das, wo liegen die Herausforderungen, wo liegen die Schwierigkeiten, was heisst es für die betroffenen Menschen, was brauchen die, wie, und dann auch die Frage, wie gießt man das in ein Gesetz rein, dass man das Gesetz nachher auch verstehen kann, gerichtsfest sollte sein, handelbar aber ist. Ich glaube, das war wirklich die ganz, ganz grosse Herausforderung gewesen. Und diesen Schritt, den haben wir jetzt gemacht. Und wirklich auch der Grundsatz, der drin ist, ambulant natürlich vor stationär, auch wenn uns bewusst ist, dass jetzt nicht morgen plötzlich alle werden und wollen und können und ausziehen. Und das ist wirklich der Grundsatz, man kann entscheiden, immer natürlich in gewissen Rahmen, es muss organisierbar, mach sein, aber die betroffenen Menschen haben die Möglichkeit, sollen die Möglichkeiten haben, dass sie können es wirklich viel mehr ein selbstbestimmtes Leben führen, dort, wo sie wollen, so wie sie wollen. Immer natürlich in was im möglich Rahmen. Ist. Aber jetzt hast du das richtige Wort. Jetzt haben wir die neuen gesetzlichen Rahmen geschaffen, auch mit der Finanzierung. Bis jetzt ist das gar nicht möglich gewesen. Also, und das geht jetzt. Und ich denke schon, also das wird für alle wird das eine neue Welt sein. Also wir haben auch im Parlament zum Teil müssen sagen, wir wissen nicht genau, wie das rauskommt. Was genau passiert, auch die Einrichtungen, was es für sie im Detail heisst, was für Angebote braucht es genau, welche Menschen werden mit welchen Handicaps wo ausziehen und was braucht es denn? Klar, wir haben schon die erste Erfahrung, wie ich schon gesagt habe. Aus
dem Pilot, oder, wo man ein abschätzen kann.
Aber was es heisst und wie die Menge, und andererseits, sie müssen natürlich absolut bewusst, ja, am Schluss wird vieles am Wohnraum hängen. Ja. Findet man genügend Wohnraum für Mieter, die bereit sind, in so ein Experiment einzusteigen? Generell in einem knappen Wohnraum, ist der Wohnraum finanzierbar? Aber auch für die Richtung wird es herausfordernd sein, ja, was kommt auf sie zu? Wie funktioniert das? Können sie neue Leistungen anbieten, die wir ja haben, mit den Assistenzleistungen, für diese Fachleistungen? Also ich bin gespannt, wie jetzt das kommt. Ich freue mich aber auch drauf, dass wir da lernen und wachsen dran. Und ich wünsche mir auch ganz viel Mut von den betroffenen Menschen, die Bereitschaft auch von den Familienangehörigen, auf das einzugehen. Auch vielleicht jetzt Leute, die zu Hause sind, dass vielleicht auch dort jetzt etwas mehr möglich ist. Also ich bin wirklich gespannt und ich muss schon sagen, ich bin sehr stolz auf die Arbeitsgruppe. Ich bin extrem stolz auf mein Team, das jetzt das über Jahre vorantrieben hat. Und ich muss sagen, auch der Kantonsrat, die Kommission, ich meinte, aus heutiger Sicht, vielleicht rede ich in zwei Jahren anders, wirklich ein tolles, gutes Gesetz können machen, wo all die Erfahrungen aus den anderen Kantonen eingeflossen sind.
Und auch schon ein bisschen zusammengearbeitet, oder? Also wir haben Synergien schon geschaffen mit anderen Kantonen.
Ja, wir haben auch sehr eng zusammengearbeitet. Die anderen Kantone haben zum Teil das Gesetz schon ein bisschen früher gemacht. Wir haben aus den Fehlern von denen versucht zu lernen und das umzusetzen. Aber die Nagelprobe, die kommt jetzt noch.
Die kommt noch.
Aber auf die freue ich mich und ich freue mich auf alle Leute, und Menschen, die sich an diesem Experiment werden beteiligen, mitmachen. Und ich garantiere dir, in 10 Jahren sieht die Landschaft in diesem Bereich wird anders aussehen.
Ja, das glaube ich grundsätzlich. Auch wenn man jetzt ein bisschen so das Thema Behinderung anschaut, gesellschaftliches passiert alle 2 Wochen irgendwo ein Bericht, auch in den Medien, in der Gesellschaft. Das Thema ist momentan sehr aktuell. Was mich natürlich auch freut, und wenn man jetzt auch die Abstimmung anschaut, sie ist ja breit abgestützt. Ja,
76-0, also ja, was willst du mehr? Also, das ist sensationell.
Aber natürlich hat es gleich auch noch Fragen gegeben, so, vor allem wegen dem Maximalbeitrag, wo dann ein bisschen die Frage gekommen ist, warum braucht es die? Und darum frage ich dich, warum braucht es die? Weil, ja, wenn man natürlich eine Limite aufschreibt, gibt es halt auch immer wieder jemanden, der aus diesen Limiten auch rausgehen könnte, oder?
Das ist so, ja. Also, da hast du absolut recht. Limite, ja, da gibt es es drunter und drüber. Ich habe das ganz stark versucht, am Parlament immer wieder zu erklären, um was es uns geht. Was wir wollen, ist, wir müssen können steuern. Wir wollen steuern können. Wir kennen nicht ganz alle Parameter. Nein. Und darum haben wir wirklich, ist das Grundtenor von diesem Gesetz ist gewesen, auch wirklich Flexibilität. Und damit die Flexibilität ist, ist natürlich sehr vieles nicht im Gesetz, weil so schnell tut man das Gesetz nicht ändern, ist sehr vieles an die Regierung delegiert, in der Verordnung, wo man natürlich viel schneller kann ändern kann. Und dort ist wirklich darum auch die Limiten, die drin sind, dass wir können steuern. Wobei auch dort ganz bewusst auch bei diesen Limiten, Schwellenwert, die du ansprichst, auch die Regierung, dort ist ganz bewusst in der Verordnung drin, dass man in Einzelfällen man kann Ausnahmen machen kann. Also wirklich auch nicht nur Ausreißer gegen unten, aber wirklich auch Ausreißer gegen oben, wo man wirklich einfach sieht, das macht Sinn, dass jetzt die Person eigenständig lebt, auch wenn es in der Relation vielleicht mehr wird kosten. Grundsätzlich ist das möglich.
Und was auch kommt durch das neue Gesetz, so eine Stelle, die auch gemacht wird, wo auch Behindertenpolitik aus dem Kanton Zug auch ein bisschen mitformt, auch also auf gewisses aufmerksam macht. Willst du diese Stelle auch noch kurz skizzieren?
Ja, wir haben die Gleichstellungsstelle, ja, die hier geschaffen worden ist. Was es absolut nicht ist, und das ist absolut nicht die Idee vom Erfinder, es ist keine Polizei, keine Stelle, wo man kann sagen, ja, irgendetwas einfordern kann, sondern es ist wirklich beratend, unterstützend. Und ich glaube, da haben wir schon noch einen weiten Weg, auch wenn jetzt das im Parlament auch zu null durchgegangen ist. Und auch das Parlament, wie man spürt, das Parlament wollte etwas Gutes machen, hat etwas wollen, auch den betroffenen Menschen gegenüber seine Verantwortung wirklich warnen. Wenn ich aber den Alltag von uns anschaue, ich denke, sind die Welten sehr weit auseinander. Und ich habe schon feststellen, auch die Bedürfnisse, die sind so vielfältig, ja, weil die Art von Einschränkungen zum Teil so unterschiedlich sind. Und die
sehr individuell.
Extrem auch individuell. Und du, komme ich nochmal zurück, ja, aufs Gesetz, muss es sehr flexibel sein. Aber ich denke, ob die Gesellschaft in der Schweiz wirklich verstanden hat, Integration, Inklusion, ich glaube, da sind wir noch ein grosser Weg, ein Stück vor uns. Und ich meinte, was da den betroffenen Menschen zu Hilfe wird kommen, ist, dass die Bevölkerung in der Schweiz wird immer älter. Ja. Und sehr viele Anliegen, behindert, also ich sage jetzt wirklich, ja, rollstuhlgängige Wege, gute Signaletik, gute Informationen her, das wird mich in ein paar Jahren auch betreffen. Wenn ich selber älter werde, eine älter werdende Bevölkerung, wird plötzlich Bedürfnisse, die für sehr viele Betroffene sehr hilfreich wären, also behinderte Menschen, die, wenn wir alt sind, eigentlich die genau gleichen Bedürfnisse sind. Ich gehe davon aus, dass das Thema Alter ein starker Treiber wird sein, zum Anliegen, wo jetzt aus Menschen mit Behinderungen eigentlich sehr stark schon fordern und froh wären darum, über das Thema Alter vieles automatisch, weil es dann ein viel breiterer Bevölkerungskreis trifft. Man hat immer irgendwie eine Grossmutter, eine Mutter selber, wo man betroffen ist, wo jetzt mit behinderten Menschen ist man nicht so, ja, direkt konfrontiert. Ich hoffe mir, dass das wie ein Booster wird sein, um ganz viele Anliegen, bauliche Sachen, organisatorische Sachen
umzusetzen. Könnte ich mir vorstellen. Und natürlich, Barrierefreiheit hilft damit natürlich auch jungen Familien mit Kindern wegen. Oder du hast zwei Kinder großgezogen. Es war nicht immer auch einfach mit dem Kinderwagen, aber ich glaube, Barrierefreiheit wäre halt auch ein gesellschaftliches Thema, nicht nur das Thema Behinderung, eben wie du angesprochen hast, ist auch das Thema im Alter. Und ich glaube, wenn man das würde verstehen, dass es eigentlich allen hilft, dann gibt es sicher einen Boost.
Also ich gehe wirklich davon aus, weil es dort betrifft, sind nur irgendwie, ich sage, 3 von 100 Leuten, sondern plötzlich betrifft es 40 von 100 Leuten. Und ich glaube, das gibt eine ganz, ganz andere Wirkung. Und ich könnte mir wirklich vor, also ich hoffe mir, ob es dann wirklich so rauskommt. Ich habe keine Kristallkugel auf dem Tisch.
Nein, aber ich könnte mir das wirklich vorstellen. Das muss man halt auch wirklich miteinander, halt auch immer mit dem Dialog, auch miteinander wieder neue Parameter ausarbeiten können, oder?
Ja, und wirklich auch im Zusammenhang mit dem Manifest, das man da ja zugemacht hat, beschämend für mich, wirklich auch dort einfach mehr wirklich die Erkenntnis, dass man nicht, ich sage jetzt Technokraten tönt so so negativ, aber wirklich Fachleute denken sich etwas aus und meinen dann das Gel vom Ei oder das Ei vom Kolumbus gefunden zu haben, das Gel vom Ei, sondern wirklich die Thematik immer wieder auch mit betroffenen Menschen wirklich einzubeziehen in den Gremien, das zu überlegen, zu ajustieren, zu spiegeln, zu diskutieren, dass wirklich die Betroffenen, die eigentlich Fachexperten sind.
Ja, im eigenen Thema.
Ne? Im eigenen Thema, klar. Ich habe schon gemerkt, ja, das Thema sind natürlich extrem. Jeder schaut dann für sich auch, oder?
Ja, das ist manchmal auch.
Und dann musst du
irgendwo muss man einen Kompromiss finden, oder?
Genau. Genau.
Was ist denn so in der Mitarbeit von Menschen mit Behinderung? Was sind so deine grössten Aha-Erlebnisse gewesen, wenn du mit Menschen mit Behinderung redest?
Ich glaube, das, was ich vorhin schon gesagt habe, wirklich das wirklich müssen sagen, jawohl, wir müssen direkt reden miteinander. Und ich bin der letzte an der GV gewesen, glaube ich, von der Gehörlosen Zentralschweiz. Und spannend gesehen, oder die haben dann das, was ich gesagt habe, gerade getippt, dass wir es am Bildschirm gesehen haben. Sie haben es gerade simultan übersetzt. Und dann, wie ich bin, dann tue ich gerne Fragen einbauen in mein Grußwort. Und was denken die drum und dran? Und dann haben die da gestikuliert. Ja. Aber dann habe ich eine Übersetzung gebraucht. Und das war wirklich ein gutes Erlebnis gewesen, wo den habe ich dann ganz hilflos zu der Simultanübersetzung gesagt, jetzt wäre ich froh, wenn sie es mir noch jetzt würde ich sagen, was sie geredet haben. Und dann bist du dann, also nicht behindert selber, sondern
nein,
dann brauchst du jemanden, der die Barriere, die es gibt, überwindet, um zu sehen, die haben jetzt reden miteinander. Ja. Aber ich habe es nicht mitbekommen. Und das muss ich sagen,
so schnell ist mein Nachteil, oder?
Ja, also es ist wirklich das tut gut, so ein Erlebnis zu sehen, was heisst es für den anderen, wenn er dich nicht verstehen kann, weil er nicht gehört. Das war ganz spannend, muss ich sagen.
Ich sage auch immer, wenn man mich fragt, aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert, oder? Wenn ich Sachen fordere, jetzt nicht nur in der Politik, sondern in der Gesellschaft, sage ich, es geht mir nicht um Wunschkonzert, ich will nicht mehr als du, sondern ich will gleich wie du sein. Und wenn ich erkläre es dann halt immer, wenn ich kann mich sehr gut an ein System anpassen. Aber was das heisst, an ein System müssen sich anpassen, ich starte, wenn ich das Gleiche mache wie ein Fußgänger, habe ich schon viel mehr Energie verbrödelt, bis ich überhaupt an die gleichen Spiesse ankommen. Und dort geht es darum, um den Energielevel anzupassen, dass ich mit dem gleichen Energielevel als gleicher kann gehen wie mein Mitpartner, der Fußgänger ist. Oder? Mm-hmm. Wenn ich manchmal muss noch mir Gedanken machen, ob der Bahnhofzug wirklich rollstuhlgängig ist oder ich im Schutzengel muss aussteigen, muss ich schon eine Viertelstunde mehr einbauen, wo ich dann manchmal so sehe, aber meine Fußgänger sind 10 Minuten schneller, weil sie Zug ausgestiegen sind. Das sind so Kleinigkeiten, wo einfach ein Gedankenspiel halt schon Energie kostet.
Mhm. Also sehr viel Vorbereitung, sehr viel
halt auch Dialog. Ich rede schon gerne, aber manchmal wäre ich einfach froh, es würde funktionieren, oder?
Aber da siehst du schon so, also da haben wir schon noch da können wir noch Haufen anpacken, wenn ich das dir auch zuhöre.
Weißt du, wenn ich dann so sehe, dass natürlich kann ein Lift kaputt gehen am Bahnhofzug, aber wenn ich dann eben sehe, dass auf dem Benno zwei Stege gibt, weiss ich dann trotzdem, für wer, dass es muss sein, dass sie herbekommen. Mhm. Und ich habe mich dann oft gefragt, warum gibt es zwei Stege und ein Stege ist keine Rampe, dann könnte ich gleich auch herbekommen. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass immer, also natürlich ist es unsere Lebensrealität, aber es wäre manchmal gut, und das hast du auch gesagt, wenn man die Spezialisten in der Planung, in der Organisation von etwas dabei hat, um die Sicht einfach können zu gewährleisten und mitzudenken, oder? Weil dann würde es wahrscheinlich auch weniger kosten, wenn man natürlich ein Budget aufstellt und nachher denkt, oh, das Thema Behinderung hat man vergessen und dann komme ich noch 10'000 oder 20'000 mehr, dann lüpft das Budget. Aber wenn man es würde im Anfang eindenken, dann wäre es möglich. Und ich denke, da ist, glaube ich, noch die grosse Krux.
Ja, und ich denke, und schlussendlich auch nicht nur einfach, was steht im Gesetz, was muss ich machen, ja. was ist das Minimum, sondern wirklich gute Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist wirklich der Auftrag, den wir haben, herzuschauen, eben das Gespräch zu suchen, zu fragen und nicht einfach nur irgendwelche Normen abhökeln. Und ich denke, der Bahnhof, du bestätigst mir einfach mehr, ich werde auch in 20 Jahren, in 30 Jahren würde ich auf den Bahnhof gehen können. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr so gut können, die Stegen aufgehen. Ich habe gerade meine letzte Woche gehört, dass mein Knie altershalber schon ziemlich kaputt ist.
Wahrscheinlich gewandert.
Ja, oder Ski gefahren und joggen. Ja, je nachdem bin ich in ein paar Jahren sehr stark schon auf den Lift angewiesen. Ja. Auch ich. Auf einen Lift angewiesen, der funktioniert, der dort raufgeht. Und vielleicht nicht nur ein Ort, sondern vielleicht auch zwei, drei Orte.
Ja, und das wäre einfach... Wenn man einfach mitdenken, dass, also nicht, dass, das klingt jetzt ein bisschen hart, dass einfach wir sicher auch in dem Rahmen von einer Gesellschaft dürfen uns auch mitgestalten, weil das wäre ja dann Inklusion, wenn jeder mit seinen Fähigkeiten, egal wie man an die Fähigkeit auch noch kommt, eine Gesellschaft einen Mehrwert kann geben, oder?
Was ich mich einfach manchmal frage, also, ob du eine Antwort darauf hast.
Ich probiere es.
Oder wenn ich sehe, oder, dann, die betroffenen Menschen, oder, dann stellen einfach immer den Forderungen, dass man zu dem Forderer auskommt, oder auch noch viel schlimmer, zu dem Bittsteller aus. Weißt, gibt's da, siehst du irgendeine Möglichkeit, dass man das, ich hasse das Wort, zwar auf Augenhöhe, weil du hast eine Aufgabe, ich habe eine Aufgabe, jeder ist in seiner Rolle, aber das nicht so, jetzt fordern die wieder etwas, oder oh, bitte, wir hätten etwas. Gibt es für dich denn einen anderen Weg, wie man mit dem könnte umgehen? Klar, jetzt haben wir vielleicht die Gleichstellungsbeauftragte, ist das ein Weg?
Siehst du noch andere Wege? Das ist sicher ein Weg, und ich denke, eben, es geht einiges im Thema Behinderung. Eben, es gibt immer mehr, und ich habe gestern mit jemandem geredet, beim Fernsehen arbeitet, wo sagt, es hat noch nie so viele kandidierende Personen gegeben für den Nationalrat mit Behinderung. Also langsam kommt auch Selbstwertgefühl, wir sind jemand und wir suchen den Dialog. Natürlich müssen wir gleich aus dem Megafon laut einstellen. Und dann
sonst hört es niemand.
Und ich denke, was uns sicher hilft in der Zukunft, ist Digitalisierung oder auch einfach mehr Barrierefreiheit, dass man gar nicht so muss auf Suche nach Augenhöhe, dass ich einfach gleich wie jemand anders die gleichen Sachen kann machen kann. Weil wenn ich muss etwas fragen, dann ist es schon nicht mehr so auf Augenhöhe, dann muss ich einfach das Mikrofon so laut einstellen, dass man dann oft das Gefühl hat auf der Gegenseite, das ist eine Forderung. Aber wenn ich natürlich eben, wie vorher immer gesagt, noch an dem Energiemaximum laufe, denke ich dann oft so, ja, ich will schon meine Lebensrealität auch müssen erklären, dass auch das Gegenüber das versteht. Aber manchmal schießt es mich dann einfach an, dann gibt es halt eine Forderung. Aber ich glaube, da gibt es langsam eine Änderung. Oder der Bund macht ja jetzt dann auch eine neue Behindertenpolitik vom Bund, 23 bis 26. Es gibt immer mehr Leute. Wir haben jetzt jemanden im im Kantonsrat gehabt mit Behinderung. Also es wird immer glaubhafter. Und dann sind wir auch plötzlich Teil von der Gesellschaft. Und wenn man Teil von der Gesellschaft ist, ist der Dialog halt der Königsweg, oder? Also ich glaube, in den nächsten 5-6 Jahren sieht das Thema Behinderung anders aus. Dass man nicht mehr muss, immer nur fordern.
Was hast du das Gefühl, wenn wir jetzt 10-20 Jahre vorausschauen, wie wird die Welt denn aus deiner Sicht oder deine Wunschwelt denn
aussehen? Meine Wunschwelt wäre eigentlich, also weißt du, Andreas, wenn ich einen Arzt frage, habe ich eine Diagnose. Aber ich bin nicht krank. Also ich wünschte mir eigentlich, dass es in der Gesellschaft Behinderung, also einfach Lebensform angeschaut wird. Und als Lebensrealität und nicht als krank und defekt. Solange wir aber in der Gesellschaft den Irrglauben haben, solange bringt es mir auch nichts und muss ich dann halt auch immer wieder erklären und halt auch fordern. Das merke ich immer, wenn mich Leute nach dem zweiten, dritten fragen, was ich habe. Und dann ich muss sagen, ja nichts, was hast du? Und dann merke ich dann schon, dass es um Behinderungsform geht. Ich glaube, da muss ein Wechsel hin, um zu sagen, eben, ich sage halt auch meiner eigenen Community, Inklusion ist schon unser Begriff, den wir uns jetzt haben können formen. Aber Inklusion ist eigentlich, dass alle sogenannten Randgruppen an den grossen Tisch kommen und ihre Sicht reingeben können und aus dieser Sicht einen Konsens schaffen können. Ich glaube, ja, es gibt immer mehr selbstbewusste Menschen mit Behinderung durch den integrativen Schulansatz, durch das, dass man halt gleich Hürden abgebaut hat, aber jetzt mit dem Gesetz. Ich glaube, in den nächsten 10, 15 Jahren redet man nicht mehr so über Behinderung, wie man jetzt redet. Aber wie es aussieht, da kann ich nur aktiv mitgestalten. Auch ich habe keine Glaskugel. Aber ich habe gleich rote Haare wie du und ich habe auch nicht so Angst, reinzulangen und halt auch mal probieren, vielleicht auch zu überborden, halt wieder zu reflektieren und wieder Anpassungen zu machen. Aber momentan macht es sehr, sehr Spass.
Bin ich sehr froh, weil dann denke ich, willst du auch weiterhin motiviert sein, zum dran sein. Was für mich einfach noch eine wichtige Gruppe ist, sind einfach wirklich Menschen natürlich auch mit psychischen Einschränkungen. Ja. Und ich glaube, in dem ganzen Thema Beeinträchtigung, Behinderung, ich glaube, das fällt wie unter den Tisch. Man sieht es den Leuten, jetzt bei dir, sorry, man sieht es, du hockst in einer
Rollstuhl. Das hilft manchmal.
Ist vielleicht dafür gerade der Stempel auf der Stirn, aber man weiss gerade, oder man kann es etwas einschätzen. Ja. Aber ich glaube, mit Menschen, so viele Leute sind betroffen, das, also Angst ist ja ein schlechter Ratgeber. Aber wenn ich sehe, wie viele betroffene Menschen es gibt, wie schwierig es ist, mit dem umzugehen. Klar, es gibt heute gute Medikamente, gute Therapie, aber gleich, wenn das eine Lebensrealität ist, ich muss dir sagen, ich kann mir das persönlich fast nicht, ich kenne das nicht, aber ich denke, das ist für mich auch ein Bereich von Menschen, und ich würde dann auch wieder sehr individuelle, andere Bedürfnisse haben. Und für mich auch eine Zunahme auch von Menschen, gerade wenn ich jetzt sehe, junge Menschen, die wirklich mit Corona einfach, es braucht so wenig, dass die jungen Menschen zum Tritt ausgehen. Sachen, die ganz normal zum Leben gehört, ein Tod von einer Grossmutter und die Leute dann über eine längere Zeit wie nicht mehr lebensfähig sind, dann tut mich das schon ein bisschen, fragt mich das schon, was haben wir jetzt als Erwachsene unseren Kindern mitgegeben? Was für eine Welt haben wir geschaffen? Da habe ich schon noch zwei, drei Fragezeichen. Die gehen jetzt ein bisschen weiter aus, also ein Politik, philosophisch, aber
ja, aber es ist auch eine Realität. Es ist manchmal ganz nahe Politik und Philosophie. Nein, ich denke, was da hilft, ist einfach probieren, offen zu sein, können zuzuhören und halt im Dialog zu bleiben und nicht mit der Prägung, die man hat, über das Thema Entscheidungen fällen, sondern sich auch mal offen an einen Dialog zu setzen und zu denken, nicht nur die innere Stimme, die mich treibt, ist die einzig wahre, sondern vielleicht durch die innere Stimme und durch das, was ich höre, gibt es einen neuen Konsens.
Aber ist das Gefühl, dass wirklich die Menschen heute sehr stark mit sich selber beschäftigt sind? Ich sage jetzt nicht Individualismus, sondern einfach wirklich mit sich, mit seinen Bedürfnissen, mit seiner Lebensphase, was ist jetzt mir wichtig. Ich gebe dir sehr viel recht, dass sehr vieles in der Lösung wäre, aber ist es nicht gerade ein Stück weit Problematik, dass die Leute, die haben gar keine Zeit und Energie, zu schauen, was um sie herum ist. Sie sind so mit ihrem Leben, eben, ich wiederhole mich, beschäftigt sind. dass sie gar keine Zeit und Energie haben, zum zu schauen, ja, was braucht der andere? Wo ist meine Verantwortung als Individuum in meinem direkten Umfeld, um etwas beitragen zum Wohl von der Menschen um mich herum? Und wirklich auch so eins von meinem Credo, was kann ich heute tun, damit die Welt heute oben, wenn ich ins Bett gehe, ein bisschen besser ist, als sie war, als ich aufgestanden bin? Was ist mein Anteil, den ich heute machen kann? Und da frage ich mich manchmal, ja, schon.
Das sind so die grossen Fragen.
Und ich schafft das Gesellschaft, nicht das, was wir uns wünschen?
Ich glaube an Gesellschaft und ich glaube auch, dass wir Lösungen werden finden. Auch da muss ich eigentlich auf einen Wunsch einzahlen und ich habe noch keine Bestätigung, aber ich glaube an Gesellschaft, ich glaube an die Menschheit und natürlich immer wieder probieren, mit einem guten Beispiel voranzugehen. Ich glaube, nur das kann das Individuum machen und halt auch manchmal zu sich selber sagen, ich kann nicht jeden Tag an mein Maximum angehen und halt auch selber sich Oasen suchen. Ich glaube, wenn ich so schaue, deine Hobbys in die Natur gehen, Sport machen, vielleicht wirklich halt einmal am Zugersee.
Alte Auto fahren.
Eben, das wäre jetzt gekommen. Am Zugersee mit dem Oldtimer auf vielleicht in Kanton Schweiz zu fahren und so wieder die Energie zu tanken und dann wieder mal einen Hosenlupf gesellschaftlich machen. Ich glaube, das ist einfach der Mix, wo man dran kommt und eben wirklich die innere Stimme halt, die darf da sein, die darf auch einen Kompass geben, aber sie ist nicht die einzige Wahrheit. Und mit offenen Augen und Ohren durch die Welt ruggeln oder zu laufen. Ich glaube, das
oder zu fahren, genau. Ja.
Das sind, glaube ich, Kernstück.
Und ich glaube, etwas ganz, ganz Wesentliches oder sehr viel Weisheit drin steckt, hast du gerade vorher gesagt, oder die Umstände ändern, vielleicht möglich, der andere ändert, vergiss es.
Das wird schwierig.
Aber was kannst du ändern? Dich selber, deine Einstellung ist zwar relativ schwer und ich muss feststellen, ohne Not, aber bei mir selber, also wenn ändere ich mich, wenn mache ich mir Gedanken, denn wenn etwas nicht funktioniert.
Darum sind wir wieder bei den Fehlern.
Darum sind vielleicht ist Fehler, dass Fehler passieren gut, aber ich ändere mich doch erst dann, wenn ich merke, so geht es nicht. Und sonst muss ich sagen, wieso soll ich meine Haltung ändern, meine Meinung ändern? Und je älter es mir wird, hat man so eh das Gefühl, ich weiß ja eh schon alles. Zum da wirklich parat sein, an sich selber immer am Spiegel, weißt, in die Augen schauen und sagen, du, der Kerl, den ich hier anschaue, wie denkt der? Denkt der richtig? Ist der richtig unterwegs?
Der denkt für sich wahrscheinlich schon auch richtig. Und dann hilft mir manchmal der Satz, einfach vor allem, wenn ich von mir so überzeugt bin, ich weiss, dass ich nichts weiss. Und das gibt mir dann wieder eine gewisse Demut, auch offen an eine Welt heranzugehen. Darum suche ich auch mit dem Podcast-Format, probiere ich andere Welten im Dialog zu verstehen oder zumindest eine Öffnung zu haben, um eine andere Weltanschauung kennenzulernen. Ob ich die dann übernehme, ist dahingestellt. Aber ich gebe mir zumindest die Mühe und die Offenheit, in dieser Stunde auch mal einen Prise etwas anderes zu essen oder eine Delikatesse, um mit einem Delikatessen zu laden, einmal zu probieren, um Geschmacksknospen weiterzuentwickeln.
Ich glaube, das ist ganz ein altmodisches Wort jetzt gebraucht, das man zum Teil fast leider vergessen hat. Aber ich glaube, das Wort Demut ist schon noch, ich glaube, ein Wort, das wir vielleicht wieder neu lernen müssen, buchstabieren. Oder überlegen, was heisst das auch in der Relation, wie wichtig, dass man sich selber nimmt, sein Leben nimmt. Ohne jetzt ganz philosophisch völlig bleiben,
dass ich da
Staubkorn im ganzen Universum rein. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch in der Politik, oder man ist manchmal sehr schnell da, man überschätzt sich. Dabei ist auch die Funktion, die man hat. Und ich glaube, ich bin demütig zu sein gegenüber meinem Mitmensch, gegenüber der Schöpfung am Schöpfer. Ja. Ich glaube, das ist für schon auch ein Thema, muss ich zwischendurch mal zwei, drei Gedanken machen, sich schon auch lohnt.
Und dann halt auch wieder leben, oder? Und darum würde es mich noch wundern, um das Interview abzuschließen. Was ist die Faszination von Oldtimer?
Das Auto, ich weiss, das Auto ist über 80-jährig, das ich zum Beispiel habe. Und die Faszination ist vor allem dort, wo es möglichst original ist, so wie es zur Fabrik rausgekommen ist. Also wenn okay. Ich weiss, auf dem Hocker sind seit über 80 Jahren verschiedene Leute gehockt, zum Teil weiss man, wer das war. Und wirklich nicht nur die Technik, die das Auto hat, wo man sieht, unsere Vorfahren sind so clever gewesen, was die hergebracht haben, wie genial dass das Auto
konstruiert,
wie das funktioniert. Das ist die eine Geschichte. Das ist das da, was mich fasziniert. Aber das andere schlussendlich ist das Geschichte, die das Auto ausstrahlt. Die History, die dahinter ist, wo das Auto auf dieser Welt schon überall war. Wer es gefahren hat, was für eine Bedeutung hat. Und das macht eigentlich die Faszination, den Wert aus. Und das andere ist einfach, ich will nicht sagen, die heutigen Autos haben keine Seele. Ich fahre sehr gerne Auto, aber das sind wirklich Auto, das sind Zeitzeuge von ihrer Zeit und mit dem können durch die Stadt und mal, da fährst du nicht riesige Runde, der hat keine Servolenkung, das ist ein schweres Auto, nach einer Stunde bist du auch müde.
Dann musst du auch mal ins Fitness.
Oder? Aber das gibt einfach das ist ein Erlebnis, du hast ein Grinsen im Gesicht, die Leute am Strassenrand winken dir und das muss ich sagen, das ist cool. Einfach die Kombination. Und selbstverständlich gibt es dann da so, man trifft sich unter Gleichgesinnten, tut Fachsimple. Ich gehe etwa mal an so eine Oldtimer Classic Rally. Ja, das sind spannende Leute, die man wieder sehen. Und das ist das Interessante und das hilft, oder das ist eine Möglichkeit, nebst vielen Oben- und Wochenendanlässen, wo ich bin, das kann man mal schnell eine halbe Stunde, kann man das Auto vornehmen, fährt einmal auf den Zugersee, versorgt es wieder, geht den nächsten Anlass. Und ich muss nicht Golf, da muss ich einen halben Tag Zeit haben. Das bräuchte ich fast nicht unter, aber das kann man auch mal in kurzen Sequenzen.
Und dann sind auch die Batterien wieder voll und wahrscheinlich auch wieder eine spannende und auch knifflige Angelegenheit.
Genau, also das tut der Seele gut, das tut dem Gemüt gut. Das ist.
Und jetzt eben, kurz vor der Sommerferien, wie verbringt Andreas die Sommerferien?
So wie er die letzten über 30 Jahre schon verbracht hat, nimmt der Wohnwagen an Hocken
okay. Und
geht ins Wallis und wird dort wandern, unterwegs sein, Sachen anschauen, etwas in die Höhe gehen.
Was gibt dir die Höhe?
Also ich muss dir sagen, mich hat Wandern lang nicht viel gesagt. Zu Alpen mit der Familie. Aber ich war mal so 40 bis 45, irgendwie wirklich, es hat weniger Leute, die Erhabenheit von diesen Bergen, die, wie soll ich sagen, auch Klarheit, wie soll ich sagen, die sind einfach da, die sind zwar, trägt es auch ab, die sind für sich einfach da, die stehen da, du kommst als Gast, gehst wieder. Das hat schon für mich eine neue Dimension gegeben, die ich bis jetzt nicht gekannt habe.
Ja, dann wünsche ich dir und deiner Familie ganz schöne Sommerferien und ich danke für das politische, menschliche und auch preisephilosophische Gespräch. Danke, Andreas.
Danke dir, ganz spannend gewesen. Wünsche dir viel Erfolg.
Danke.